온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 387. Wir beginnen unsere Sendung mal wieder mit zwei Nachrichten. In Mexiko wurde erneut ein Reporter erschossen. Pedro Tamayo ist bereits der 8. in diesem Jahr ermordete Journalist. Was den Fall pikant macht? Die zu seinem Schutz abgestellten Polizisten ließen den Mord nicht nur geschehen, sie verhinderten auch, dass rechtzeitig medizinische Hilfe am Tatort eintraf. Ecuadors Präsident Rafael Correa sieht das Heil seines Landes in der Förderung des Bergbaus. Seine Regierung vergibt großzügig Konzessionen an ausländische Bergbaukonzerne. Leider vergisst sie in ihrem Eifer, die betroffenen Gemeinden über die damit verbundene Verschmutzung von Ackerland und Trinkwasser zu informieren. Und zwei Beiträge haben wir natürlich auch noch für euch. In Uruguay wird wohl bald ebenfalls der unbekümmerte Genuss von Trinkwasser der Geschichte angehören. Auch hier öffnete eine linksgerichtete Regierung das Land für Investitionen internationaler Konzerne. Die Zeche für deren Profite zahlt wahrscheinlich die einheimische Bevölkerung. Schwere Zeiten beschert auch die Regierung Venezuelas den Menschen. Mit einer auf hohen Erdölpreisen basierenden Sozialpolitik wollte sie den Hunger im Land bekämpfen. Aber der Preis für Erdöl ging auf dem Weltmarkt in den Keller. Nun kehrt der Hunger zurück. Auch unsere Musik beschäftigt sich diesmal mit Wasser. Viel Spaß beim Hören wünschen euch die Ondistas.
Onda Info, Nachrichten.
Mexiko. Ende Juli ist wieder ein Journalist im südmexikanischen Bundesstaat Veracruz erschossen worden. Pedro Tamayo Rosas ist der 17. Pressevertreter, der seit Amtsantritt von Gouverneur Javier Duarte vor 6 Jahren ermordet wurde. Die Familie Tamayos erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizei des Bundesstaates Veracruz. Obwohl Tamayo in ein Schutzprogramm für bedrohte JournalistInnen aufgenommen worden war, erschossen ihn die Täter auf offener Straße vor seinem Haus in Tierra Blanca. Eine Polizeistreife soll während der Tat sogar um die Ecke stationiert gewesen sein. Die BeamtInnen kamen Tamayo allerdings nicht zur Hilfe. Im Gegenteil. Tamayos Sohn sagte aus, dass er von einem zweiten Streifenwagen daran gehindert wurde, die fliehenden Mörder zu verfolgen. Sandra Parago von Artikulo 19 erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal America 21, dass trotz Einführung spezieller Schutzmechanismen für bedrohte JournalistInnen vor 4 Jahren sich die Situation in Veracruz weiter verschlechtert hat. Parago begründet das damit, dass die Hauptstörer gegen die Presse in Veracruz die Staatsbeamten sind. Wie gefährlich die Situation für Medienschaffende in Veracruz ist, erfuhr die Weltöffentlichkeit vor einem Jahr. Anfang August letzten Jahres ging die Nachricht vom Mord an dem Fotoreporter Ruben Espinosa, der Aktivistin Nadia Vera und 3 weiteren Frauen in Mexiko-Stadts Mittelklasseviertel Colonia Navarte durch die Presse. Besonders an dem Fall ist, dass sowohl Nadia Vera als auch Ruben Espinosa aus Veracruz in das bis dahin sichere Mexiko-Stadt geflohen sind, weil sie zuvor Morddrohungen erhalten hatten. Auch Pedro Tamayo tauchte kurzzeitig wegen erhaltener Morddrohungen unter. Er kehrte allerdings bald nach Tierra Blanca zurück, um weiter über Gewalttaten im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen zu berichten.
Ecuador. Auf der größten Bergbaumesse der Welt im kanadischen Toronto erklärte Ecuadors Bergbauminister Javier Córdova, dass sein Land am Ausbau des Bergbausektors interessiert ist. Laut Córdova bietet Ecuador optimale Bedingungen für ausländische Investoren. Seit 5 Jahren fördert die ecuadorianische Regierung verstärkt strategische Bergbauprojekte. Firmen aus China und Kanada werden bis Dezember 2016 600 Millionen US-Dollar in die Erschließung von Gold-, Silber- und Kupferlagerstätten investieren. Im Jahr 2017 soll als erstes Projekt die Goldmine Rio Blanco in die Produktionsphase gehen. Zivilgesellschaftliche Organisationen wie Acción Ecológica fordern ein Bergbaumoratorium. Laut Aktion Ecológica wurden die Bergbaukonzessionen illegal vergeben. Bei der Vergabe der Konzession wurde das Recht der betroffenen Gemeinden auf vorhergehende Konsultation nicht berücksichtigt. Aktion Ecológica beklagt weiterhin die Verdrängung des bisherigen BewohnerInnen und die Zerstörung der Natur. Das im Bergbau eingesetzte Arsen vergiftet Wasserquellen und Felder und stellt eine Bedrohung für die Gesundheit der Bevölkerung und ihres Viehes dar. Anfang des Jahres besuchte Ecuadors Präsident Rafael Correa zwei Bergbauprojekte. Correa betonte dabei, dass es sich um sozial- und umweltverträgliche Projekte handelt. Er erklärte weiterhin, dass es kein Zurück für den weiteren Ausbau des Bergbausektors in Ecuador gebe. Laut Bergbauminister Córdova werden in den nächsten Monaten weitere Konzessionen zur Erkundung neuer Lagerstätten vergeben. Gegen die auf die Erkundungsphase folgenden Vergabe von Abbaukonzessionen protestieren regelmäßig VertreterInnen von Acción Ecológica.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL. Bisher war Uruguay eines der wenigen Länder, in denen man unbekümmert den Hahn aufdrehen und selbst in der Hauptstadt Montevideo Wasser direkt aus der Leitung trinken konnte. Dieses für die meisten EuropäerInnen ganz selbstverständliche Privileg ist in den meisten lateinamerikanischen Ländern undenkbar und nun auch in Uruguay wohl bald Geschichte. Denn seit 2013 machen in dem kleinen Land am Rio de la Plata regelmäßig Katastrophenmeldungen die Runde. Redes Amigos de la Tierra ist eine umweltpolitische NGO, die sich seit Jahrzehnten für das Recht auf Wasser einsetzt. Maria Selva ist bereits seit 25 Jahren bei Redes aktiv. Sie erklärt die Gründe für die zunehmende Verschmutzung des uruguayischen Trinkwassers.
Seit einigen Jahren wird vermehrt Raubbau an der Natur begangen. Die großen Agrarkonzerne sind mit extensivem Sojaanbau und Zellstoffmonokulturen eingestiegen. In den letzten 12 Jahren wurden 2 große Zellulosefabriken in Betrieb genommen. Das hat unserer Umwelt großen Schaden zugefügt.
Seit 2004 verzeichnet Uruguay durch den Export von Rohstoffen ein beachtliches Wirtschaftswachstum, welches nicht zuletzt durch die Investitionen multinationaler Konzerne begünstigt wurde. Die linksgerichtete Regierung war stolz auf diese Entwicklung. Sozial, umweltpolitisch und ökologisch hatte sie jedoch fatale Konsequenzen, wie Maria Selva berichtet.
Tatsächlich erwarteten wir eine Landreform, doch das Gegenteil war der Fall. Die kleineren Familienbetriebe wurden verdrängt und das Land an große ausländische Konzerne veräußert. Sie begannen, Raps und gentechnisch veränderte Pflanzen anzubauen.
Doch welchen Einfluss hatte das auf das Trinkwasser?
Durch die Zunahme von Düngemitteln und chemischen Giftstoffen, die durch die ausländischen Konzerne nach Uruguay importiert und hier verwendet wurden, kam es vermehrt zur Algenbildung im Grundwasser. Unsere Organisation REDES hat dazu mehrere Studien veröffentlicht, Statistiken, die zeigen, in welchem Ausmaß die Einfuhr und die Nutzung von Düngemitteln den Phosphor- und Stickstoffgehalt im Boden erhöht. Bei Regen werden diese Giftstoffe dann ins Grundwasser gespült. Die Konzentration ist inzwischen so hoch, dass sie vom natürlichen Kreislauf nicht mehr absorbiert werden kann. Und so entstehen Algen.
Im ganzen Land scheint es Fälle von starken Verunreinigungen zu geben. Wir haben uns auf die Spurensuche begeben und trafen Adriana Pascual. Sie wohnt am Passo Picon, zwischen dem Fluss Santa Lucia und anderen wichtigen Wasserressourcen des Landes, in der Provinz Canelones im Süden Uruguays. Diese Region ist besonders stark von der Besprühung der Sojafelder mit Glyphosat betroffen. Die Verwendung von Glyphosat ist in den EU-Staaten stark umstritten. Eine Verlängerung der Zulassung wird es hier wahrscheinlich nicht geben. Das Krebsrisiko sei zu hoch. Adriana Pascual führt bereits seit 2011 eine Klage vor dem Nationalen Institut für Menschenrechte, nachdem ihre Tochter an den Folgen der Giftstoffe erkrankte und Hunde und Zitronenbäume auf ihrem Land verendeten. Sie berichtet:
Der Zustand des Wassers ist schlecht. Es stinkt und schmeckt seltsam. Beim Duschen juckt ihr anschließend der Kopf. Es trocknet die Haare aus und macht die Hände spröde. Lässt man das Wasser in einem Gefäß stehen, bildet sich ein klebriger grüner Rand.
Diese grünen Algen, von denen Adriana berichtet, sind giftig, weil sie Blausäure enthalten, erklärt sie uns. Durch den daraus resultierenden Sauerstoffmangel kommt es zur sogenannten Eutrophierung. Von Eutrophierung spricht man dann, wenn das Nahrungsangebot in einem Gewässer überschritten ist und daher der Sauerstoffgehalt nicht mehr ausreicht. Dieses führt zu weiterer Algenbildung, zu massivem Fischsterben und schließlich kippen die Gewässer um. Auch im anliegenden Santa Lucia gibt es immer wieder Auseinandersetzungen ums Wasser. Marcus Umpieres ist dort Teil der Wasserkommission, einer Bürgerinitiative, die sich für das Recht auf sauberes Trinkwasser einsetzt. Der Fluss Santa Lucia bildet eine der wichtigsten Wasserressourcen des Landes, insbesondere für die Hauptstadt Montevideo. Marcus Umpieres erklärt die Ziele der Wasserkommission.
Wir bestehen darauf, einen besseren Zugang zum bestehenden Datenmaterial zu bekommen. Denn es gibt ein Recht auf Informationen. Aber das wird uns verweigert. Wir bekommen einfach nicht alle Wasserwerte der staatlichen Wasserwerke. Und die privaten Konzerne, die für die Verschmutzung des Wassers verantwortlich sind, geben uns überhaupt keine Auskunft.
Wie aktuell mit den Wasserressourcen im Land umgegangen wird, darin sieht Marcus Umpieres auch eine Verletzung der Menschenrechte. Denn in Uruguay ist bereits seit 2004 das Recht auf Wasser in der Verfassung verankert. Per Volksentscheid wurde Wasser als eine essentielle natürliche Ressource und der Zugang zu sauberem Trinkwasser und einem funktionierenden Abwassersystem als fundamentales Menschenrecht festgelegt. Neben den lateinamerikanischen Ländern Panama, Ecuador und Nicaragua und einigen afrikanischen Ländern ist Uruguay eines der wenigen Länder, die dieses Grundrecht in dieser Form als Menschenrecht schon seit vielen Jahren anerkannt haben. Doch obwohl das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser 2010 auch als UN-Resolution verabschiedet wurde, ist es meistens nicht vor Privatisierung geschützt. Das gilt auch für Uruguay. Zwar ist hier eine Privatisierung von öffentlichen Gütern verfassungsrechtlich generell nicht möglich. Dies wurde bereits 1992 in einem Volksentscheid beschlossen. Trotzdem kam es bereits 2002 in einer uruguayischen Provinz zu einem Teilverkauf der staatlichen Wasserversorgung an ein spanisches Unternehmen. Die Folge waren Höchstpreise für die schlechteste Wasserqualität des ganzen Landes und eine kurzfristige Trinkwasservergiftung durch Kolibakterien während der Hochsaison in einem der wichtigsten touristischen Badeorte des Landes.
Empresas privadas transnacionales habían encontrado en el servicio de agua potable y saneamiento un jugoso negocio. Más jugoso aún si manejaban tarifas a su antojo e incumplían sistemáticamente los contratos de obra. Un estado desmantelado dejaba hacer.
Zurzeit sieht es auch nicht so aus, als würde sich die jetzige Regierung dafür einsetzen, die Entwicklung zu stoppen. Im Gegenteil. Im März 2016 reichte sie einen Gesetzesentwurf im uruguayischen Parlament ein, der die Teilprivatisierung des Bewässerungssystems generell ermöglicht. Dadurch würde ein bereits geplantes Staudammprojekt legalisiert, welches zurzeit aufgrund der Gesetzeslage auf Eis liegt. Die Folge wäre, dass ein privates Unternehmen das Wasser an die ProduzentInnen der Landwirtschaft weiterverkaufen würde. Maria Selva von der Umweltorganisation Redes.
Das Staudammprojekt ist auf 30 Jahre angelegt. Es ist verfassungswidrig, weil nach der uruguayischen Rechtsprechung Wasser ein öffentliches Gut ist. Demnach kann ein privates Unternehmen gar keinen Staudamm bauen und das Wasser verkaufen, da dies eigentlich der Öffentlichkeit gehört. Betroffen von diesem Gesetz sind vor allem die Familienbetriebe, die dann das Wasser teuer kaufen müssten.
Noch ist das Gesetz nicht verabschiedet. Zurzeit wird es beim Ministerium für Landwirtschaft und Fischfang geprüft. Entschieden werden soll bis Ende des Jahres. Maria Selva formuliert nachdenklich.
Die Frage ist, ob der Mensch die Weisheit besitzt, das Ganze rechtzeitig zu stoppen, bevor eine Regeneration der Natur nicht mehr möglich ist. Ich denke, das ist der Schlüssel.
Que no logran despertar. Ríos que van llevando penas al mar. Sueños de plata que no logran brillar. Ríos que van llevando penas al mar. Tantas historias para contar en este río, de gente que ha visto amar, de tesoros escondidos.
Sus orillas viven sueños que mantienen desvelados, blanca y negra realidad y sus pájaros pintados.
Ríos que van llevando penas al mar.
Die Zahlen klangen vielversprechend. Venezuela habe die Unterernährung auf unter 5% gesenkt, lobte die FAO, Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die Linksregierung in dem südamerikanischen Land. Von großen Erfolgen im Kampf gegen den Hunger war die Rede. Doch 3 Jahre später steckt Venezuela in einer schweren Versorgungskrise. Es mangelt an Grundnahrungsmitteln wie Bohnen, Reis oder Zucker. Die Bevölkerung bekommt nun die Folgen einer Sozialpolitik zu spüren, die auf Sand gebaut war. Einzig der hohe Erdölpreis garantierte günstige Lebensmittel und eine gute medizinische Versorgung. Ein nachhaltiges Konzept zur Überwindung von Armut und Hunger konnte die bolivarianische Bewegung des Kommandanten Hugo Chavez nicht entwickeln. Über die Frage, wie die Krise zu beenden sei, ist das Land gespalten. Venezuela, der Hunger kehrt zurück. Ein Beitrag von Wolf-Dieter Vogel.
Erst waren es 500, dann 35.000 und später über 100.000. Seit Anfang Juli einige hundert Frauen den Grenzübertritt nach Kolumbien erzwungen haben, fahren immer mehr Venezolanerinnen und Venezolaner zum Einkaufen in das Nachbarland. Denn zu Hause fehlt es an allem. An Bohnen, Zucker, Reis, Speiseöl, Kaffee, Toilettenpapier. In den Regalen stehen diese Waren längst nicht mehr. Auf dem Schwarzmarkt werden sie zu extrem teuren Preisen verkauft. Zunächst war die Grenze dicht, doch mittlerweile lässt sie der venezolanische Staatschef Nicolas Maduro kurzzeitig öffnen. Er will weitere Zuspitzungen vermeiden. Schließlich ist die Stimmung sehr angespannt.
Etlichen Menschen fehlt es an allem. Sie hungern. Viele, die wie ich hier stehen, warten schon seit 5, 6 Uhr am Morgen. Bis jetzt konnten wir nichts kaufen.
Mindestens 100 Personen hoffen wie diese Frau darauf, mit einer gefüllten Tasche nach Hause zu gehen. Fast jeden Tag stellt sie sich in die Schlange vor dem Supermarkt Luz in Chacao, einem etwas wohlhabenderen Viertel von Caracas. Um den Mangel zu überwinden, lässt die Regierung subventionierte Waren an die Läden liefern. So können die Bürgerinnen und Bürger das Nötigste zu bezahlbaren Preisen kaufen. Im Luz gibt es heute Klopapier, Speiseöl und Butter. Wer die Tüte erwerben will, muss einen Zettel mit einer Nummer samt Ausweis vorzeigen. So will man verhindern, dass Schwarzhändler mehrmals einkaufen und mit den Gütern Geschäfte machen. Ortswechsel. 10 U-Bahn-Stationen von Chacao entfernt liegt das Barrio 23 de Enero. Ein armes Viertel mit langer Geschichte. Seit Jahrzehnten ist die radikale Linke hier stark. Viele Hauswände zeigen die Gesichter von Che Guevara oder Simon Bolívar. Und natürlich das des ehemaligen Präsidenten Hugo Chavez. Viele hier unterstützen die bolivarianische Bewegung. So auch Luis Flores. Er kümmert sich um die Verteilung von Lebensmitteln.
Eine Tüte mit Essen kostet 500 bis 600 Bolívar. Im Schwarzhandel muss man etwa 20.000 Bolívar zahlen. So wehren wir uns gegen den Krieg der Bachaqueros, der Schwarzhändler.
20.000 Bolívar, das sind rund 25 Euro, 2/3 des Monatslohns eines einfachen Beschäftigten. Durch die rasende Inflation sind auch andere Nahrungsmittel teurer geworden, etwa Obst und Gemüse. Doch Flores ist optimistisch, dass die Regierung das Problem in den Griff bekommt. Hinter der ganzen Misere, da ist sich der Mitfünfziger sicher, stehe ein Wirtschaftskrieg des US-Imperialismus und der Oligarchie. Davon ist auch Juan Contreras überzeugt. Früher hat er im Barrio bewaffnet gekämpft, heute ist er Sprecher der Coordinadora Simón Bolívar, einer landesweiten chavistischen Basisorganisation. Fragt man ihn nach den Gründen für die Ernährungskrise, spricht er von den Angriffen, denen die Linksregierung ausgesetzt sei. Vom Putsch im Jahr 2002, von internationalen Verschwörungen und den Lügen der bürgerlichen Medien. Dann kommt er auf die heutige Lage zu sprechen.
Im ökonomischen Bereich, also mit Blick auf das Erdöl, sind die Preise gefallen, weil die USA durch das Fracking den weltweiten Markt überschwemmt haben. Das war zwar gegen Russland gerichtet und zielte darauf ab, dass Moskau die Preise senkt. Es hat uns aber direkt betroffen. Venezuela ist schließlich einer der wichtigsten Erdölproduzenten weltweit.
Es sei dahingestellt, ob US-Erdölunternehmen tatsächlich an den niedrigen Preisen interessiert sind. Außer Zweifel steht jedoch, dass sich Venezuela komplett vom Export des schwarzen Goldes abhängig gemacht hat. Der Verfall des Preises in den letzten 3 Jahren trifft das Land schwer. Schließlich bezieht Venezuela 96% seiner Devisen durch den Verkauf von Erdöl, mehr als vor der Regierungszeit der Chavisten. Alle Versuche, eine eigenständige Versorgung aufzubauen, sind gescheitert. Rafael Uzcategui von der Menschenrechtsorganisation Provea.
Die Regierung wollte damals vermeiden, wegen der fehlenden Nahrung kritisiert zu werden. Deshalb hat sie alles im Ausland eingekauft. Außerdem stellte sie für den Import von Lebensmitteln Dollars zu einem günstigeren Kurs zur Verfügung. Das führte zu immenser Korruption. Auch für landwirtschaftliche Produzenten wurde der Import rentabler als der Anbau in Venezuela selbst. Nach Regierungsangaben importiert Venezuela 80% dessen, was im Land verzehrt wird.
Mit dem niedrigen Erdölpreis ist der bolivarianischen Revolution die wirtschaftliche Grundlage abhanden gekommen. Aktivist Contreras ist jedoch davon überzeugt, dass die heimischen Unternehmer für den Mangel verantwortlich sind. Diese würden bewusst Lebensmittel zurückhalten.
Sie haben die Produktion heruntergefahren, die Einfuhr reduziert und die Dollars behalten, die sie vom venezolanischen Staat erhalten hatten. Sie haben ihre Pflicht nicht erfüllt und das führte dazu, dass die Regale in den Supermärkten leer sind. Das ist ein geplanter Krieg.
Was aber ist mit den staatlichen Betrieben? Schließlich hat die Regierung einige Firmen übernommen, darunter auch solche, die Nahrungsmittel herstellen und verteilen. Ihnen fehlt ebenso das Material. Auch Sie leiden unter der Inflation. Der Menschenrechtsaktivist Uzcategui hält wenig von den Argumenten der Chavisten.
Wir leben nun seit 17 Jahren unter einer Regierung mit einem sozialistischen Projekt. Es zeugt von wenig Intelligenz zu behaupten, die Wirtschaft funktioniere nur aufgrund der Sabotage des privaten Sektors nicht. Die Regierung hat selbst einige Initiativen ins Leben gerufen, die leider nicht erfolgreich waren. Der Grund ist die große Korruption, die nicht bestraft wird.
Wachablösung im Mausoleum des ewigen Führers. Auf einem Hügel mitten in 23 de Enero thront das Quartel de la Montaña. Bewacht von 4 Soldatinnen und Soldaten liegen die Gebeine von Hugo Chavez in der Bergkaserne. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Seine uniformierten Beschützer ehren das Vaterland und skandieren alte Parolen. Chavez lebt, der Kampf geht weiter. Doch während in den Gemäuern der Kaserne ein Kult um den Unsterblichen zelebriert wird, rumort es in den Barrios. Nichts ist mehr, wie es war. Damals, als hohe Erdöleinnahmen ausgiebige Sozialprogramme für die Armen möglich machten. Uzcategui.
All die Initiativen von Chávez zur Armutsverringerung sind erledigt. Innerhalb von 3 Jahren endete alles, was in den Jahren 2004 bis 2009 erfolgreich entwickelt wurde. Heute sind in Venezuela wieder genauso viele Menschen arm wie im Jahre 2000.
Längst hat deshalb die Zustimmung zur chavistischen Regierung abgenommen. Selbst in den eigenen Reihen setzen einige auf ein Referendum über die Zukunft des Präsidenten Maduro. Auch in den Schlangen von Chacao hoffen viele auf einen Neuanfang.
Wir wollen jemanden, der uns hilft, egal ob er von der Opposition oder von wo auch immer kommt, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Wir brauchen einfach jemanden, der dem Volk hilft.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.